So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Pflegedialog-Podcasts. Und wir haben heute wieder den wundervollen Samuel zu Gast. Also, hallo Samuel, hallo Holger.
Hallo, ihr beiden.
Hallo zusammen, schön hier sein zu dürfen.
Samuel, wir haben ja im letzten Jahr zwei Podcast-Folgen gemeinsam gemacht und sind dann immer ein bisschen im Austausch geblieben und haben gesagt, oh, spannend wäre eigentlich auch nochmal eine Folge zu dem Thema Onboarding. Ja, und du hast gesagt, ja, Onboarding ist super, super wichtig. Und deshalb haben wir gesagt, dann lass uns doch irgendwie nochmal einen Termin finden. Das war, glaube ich, sogar direkt Anfang Januar, wo ich auf dem Weg zu Holger nach Göttingen war, wo
So
es so
ist es.
unfassbar viel Schnee auf dem Weg war. Ja, und da hatten wir dann über Instagram geschrieben, ja, komm, lass uns das machen. Dann haben wir den Termin fix gemacht und ja, heute sind wir da. Und das Thema Onboarding ist natürlich ein extrem wichtiges. Und lass uns da wirklich mal gern drüber sprechen. Was ist denn für dich aus deiner Sicht, was steht denn an erster Stelle beim Onboarding? Also wo muss man als erstes mal hindenken, wenn man überhaupt an Onboarding denkt? Häufig ist es ja so, Onboarding, man geht sofort in die Task rein. Ja, man geht sofort so, ja, ich brauche einen Einarbeitungsplan oder sowas. So, oder ich nehme den Einarbeitungsplan, den es gibt, ja, der im QM-System hinterlegt ist, aber ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht noch irgendwas wichtig, was man vielleicht vorher irgendwie bedenken sollte.
Total. Also erstmal vielen lieben Dank auch für die Einleitung. Ganz, ganz großartig. Tatsächlich ist es als allererstes der große Part. Welche Menschen hole ich denn in mein Unternehmen? Und ich habe ja schon ganz, ganz viele Möglichkeiten zu selektieren, wer kommt denn zu mir? Das Prüfen zum Beispiel von den Bewerbungsunterlagen, davon kann ich ja schon Qualifikationen mir herauskristallisieren und sehe, ist das vollumfänglich? Ist das ordentlich gemacht? Schreibt der Mensch eigentlich, warum er sich wirklich auf diesen Posten bewirbt? Oder sage ich, ich habe gerade Not, ich bin froh, dass sich jemand beworben hat, ich lade einfach alle 8 Bewerber ein und dann mache ich es vis-à-vis. Kommt natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, wie welche Zeit habe ich gerade. Ist es der schönste Klassiker, dass jemand in Rente geht, der seine Jahre voll hat und jetzt darf ich sagen, Mensch, das weiß ich, in 2 Jahren geht der Mensch und ich kann schon mal ganz in Ruhe vorselektieren. Dann ist es natürlich großartig. Oft ist aber in der Praxis mir zumindest entgegengekommen, dass gesagt wurde, oh, jemand hat gekündigt oder es ist eine neue Stelle vakant. Jetzt müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Und gerade in dem Punkto der Bewerbungsunterlagen als erstes kann ich eben daher schon mal sehen, welchen Menschen habe ich denn tatsächlich vor mir? Und dann ist es wichtig, und das mag ich unbedingt mitgeben, wenn ich dann aber meine Zeit dafür nutze und die Zeit plane für ein Bewerbungsgespräch, dann muss ich mich aber auch darauf gut vorbereiten. Warum ist das so? Mir ist es oft passiert, dass gesagt worden ist, oh, mein Outlook sagt, in 15 Minuten habe ich da noch ein Vorstellungsgespräch. Mit welcher Intention gehe ich daran? Ich weiß, dass gerade bei uns in der Pflege eine Menge auf dem Tableau liegt, aber dafür quasi mein erstes Secret, wenn man so möchte. Bevor du morgens startest, gerade als Führungskraft, schau echt nochmal auf deine Agenda, was liegt heute an? Und wenn du dann siehst, ah, okay, heute ist das Bewerbungsgespräch, das habe ich letzte Woche schon soweit eingestielt. Dann bereite dich gut vor. Nimm dir deine 5 wichtigsten Fragen, schreib dir die auf und dann hast du auch ein gutes Leitgespräch. Also da mit T, ne? Also Leit mit T in
Ja,
dem
ja.
Fall. Genau. Dann hast du ein gutes Leitgespräch und dann fühlt sich dein Gegenüber auch abgeholt. Denn der erste Eindruck, den kann, dafür gibt es keine zweite Chance. Und das ist, glaube ich, so das allererste Secret dafür, bevor es wirklich in den Onboarding-Prozess geht, dass ich schon da den Menschen oder meinen neuen Kollegen, meinen neuen Mitarbeiter sehr gut abhole.
Super,
Richtig.
vielen, vielen Dank. Holger, was hast du? Kennst du genau das, was Samuel beschrieben hat, diese Hetze? Also ich kenne es sehr gut, ja. Der Outlook-Termin ploppt ja auf mit der Benachrichtigungserinnerung, Viertelstunde bevor der Termin kommt. Und dann steht dort da, ja, Bewerbungsgespräch, Herr, Frau, sowieso. Verdammt, da war was. Ja.
Habe ich letzte Woche erlebt, bei einem Kunden eine Schulung gemacht, wo auch die Leitung dran teilgenommen hat. Und dann guckt sie auf die Uhr, sagt, ach du Scheiße, ich habe ja gleich noch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin mal eine halbe Stunde weg. Ja? Und dann kam sie nach 20 Minuten aber ganz enttäuscht wieder, ist nicht aufgetaucht. Habe ich umsonst gewartet. Sag ich, was hast du in der Wartezeit gemacht? Ja, was soll ich gemacht haben? Habe einen Kaffee getrunken, eine geraucht.
Ja.
Hat aber nicht erzählt, ob sie sich vorbereitet hat, Fragen ausgesucht. Ich habe sie auch nicht darauf angesprochen, weil ich war ja aus einem anderen Grund in der Einrichtung, ne? Aber das war so das ganz Typische, ne?
Ja, also
Und
kennen wir alle
auch,
ziemlich gut.
wie Samuel gesagt hat, ich muss rechtzeitig gucken, wie du gesagt hast, Ruhestand. Wenn ich weiß, am 30.06. geht der Holger in Ruhestand. Ich brauche einen Nachfolger oder Nachfolgerin für den Job, den ich intern nicht besetzen kann, dann muss ich doch vorher schon in die Akquise gehen. Und dann muss ich auch vorher, und ich sage immer, da werde ich ganz blöd angeguckt von den Leitungskräften. Und wenn ich jemanden habe, der sagt, ich will aber schon am 1.04. oder 1.05. anfangen, sage ich, ist in Ordnung. Auch wenn ich dann mal 1 oder 2 Monate das Gehalt doppelt zahlen muss praktisch. Aber ansonsten springt der ab und geht woanders hin. Das ist mir auch aufgefallen, ne, gerade wenn es so um die unteren Führungspositionen geht, ne, dass man da einfach nicht bereit ist, mal die Leute etwas eher einzustellen. Und der nächste Vorteil ist, wenn ich den eher einstelle, auch wenn ich den 2 bezahle, kann ich eine Übergabe vernünftig organisieren.
Unbedingt. Holger, du hast das so, so wertvoll gesagt, denn du merkst das. Christian, ich brenne da so
Alles
sehr
gut.
für, dass
Ja,
ich
alles
einfach mal
gut.
das Wort an mich genommen habe.
Ja.
Danke für, weil das so, so wichtig ist. Dein Gegenüber merkt das. Hast du wirklich Interesse an ihm? Das ist ja wie bei Beziehungsarbeiten. Also egal in welcher Form, das ist eine Beziehungsarbeit, die du anfängst. Also wenn du das erste Mal auf einem Date bist, dann sagst du ja auch nicht, ja, wir haben jetzt genug gequatscht. Wollen wir zu dir oder zu mir? Also kann sein, dass das funktioniert. Habe ich noch nicht so viele Referenzen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich wirklich gut vorbereitet ist und sich mit dem anderen oder auf den anderen Partner, jetzt in dem Fall dem Bewerbungspartner, schon mal gut vorbereitet hat, nimmst du auch eine andere Haltung an und auch der Gegenüber hat eine andere Wahrnehmung von dir.
Ja, natürlich. Wenn du
Ja.
denn nur die Frage gestellt kriegst, wo haben sie gearbeitet, warum wollen sie bei uns arbeiten, so die 2 typischen Fragen, da ist kein Interesse an meiner Person denn erkennbar als Bewerber. Wenn er denn fragt, was machen sie denn am liebsten, das ist an Tätigkeiten in ihrem Beruf, ne, und so weiter, dann fühle ich mich schon eher abgeholt.
Naja, und ich finde, dass sich das ja auch die letzten Jahre schon extrem stark gewandelt hat, beziehungsweise seit ein paar Jahren hat sich das ja schon sehr stark gewandelt, dass wir ja nicht mehr so sehr uns sozusagen die Bewerber letztendlich wirklich sehr, sehr gut raussuchen können, sondern wir uns ja auch als Einrichtung, ja, als Betrieb, als Unternehmen bewerben bei dem Bewerber, ja, also und da muss ich mich schon ordentlich vorbereiten, weil die Fragen haben es dann auch teilweise einmal in sich, was bringt derjenige mit, ja, für Fragen, die sind ja in so einem Gespräch auch wichtig zu klären, ja.
Natürlich sollte ich unbedingt abfragen.
Ja, und Holger, du hast noch was extrem Wichtiges gesagt, was ich finde, was viel zu häufig zu kurz kommt. Und sagen wir nochmal in die Situation, dass ich quasi ein Mitarbeiter in einem halben, dreiviertel oder auch 2 Jahren verliere. Wir haben das als Zertifizierungsvoraussetzung in einem QM-System verankert, ist, dass ja viele Mitarbeiter ein gewisses Kompetenzskill haben, die sie sicher, und vor allem, wenn es jetzt jemand ist, der in Rente geht, hat der ja ein riesen Kompetenzskill aufgebaut. Er ist vielleicht in irgendwelchen Ausschüssen innerhalb des Unternehmens. Er hat vielleicht bestimmte, sage ich jetzt mal, Rollen, auch wenn sie jetzt nicht sozusagen offiziell sind, ja, hat er inoffizielle Rollen, die er begleitet. Er ist vielleicht eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, Erste Hilfe, alles drum und dran. Und das muss ich ja auch ersetzen. Also
Natürlich.
da kommen ja auch dann rechtliche Vorgaben rein. Ja, und die muss ich ja berücksichtigen. Und ich kann ja nicht erwarten, dass es den perfekten Match bei den Bewerbern gibt. Es kommt jemand, der hat die Erste-Hilfe-Ausbildung, der ist Fachkraft für Arbeitssicherheit, der kann auch noch gut mit Menschen Konflikte besprechen, weil das mein, deren, Re das gibt es ja nicht. Das heißt, ich muss dann auch wieder in Fortbildung investieren, muss in interne Sachen schauen, wie kriege ich dieses? Und das ist für mich immer noch ein wichtiger Punkt, wenn ich das System meiner Organisation verstehe, dann verstehe ich, dass es eben auch Menschen gibt, die so ein, ich nenne das immer sozialer Kitt sind. Ja, die schnacken mal ein bisschen mehr. Das ist aber auch völlig gut, weil die sind eigentlich die so ein bisschen, also jetzt nicht irgendwie, dass sie lästern, sondern die tragen quasi so bestimmte Beziehungen rüber. Ja, also sie
Ja.
kitten Sachen, wo Leute vielleicht 3, 4 Introvertierte in einem Team, ein Extrovertierter und dann, nehme ich den Extrovertierten weg und ich frage mich, warum ist das Team nicht kommunikativ? Ja.
Oh yes, das fühle ich total. Also so ein Verbindermensch ist das, ne? Für mich ist immer so ein Verbindertyp und genau da hast du
Genau.
recht. Der ist vielleicht nicht so aktiv in diesem klassischen Doing. Da sind vielleicht die ein oder anderen Mails gerade noch offen, aber der geht ans Telefon und der sagt, hey, was ist denn hier gerade tatsächlich Phase? solche Menschen sind auch oft ganz großartige Mentoren für den neuen, also für den neuen Mitarbeiter oder auch als Moderator, wenn man in einer größeren Gruppe ist und da sind soziale Konflikte. Da ist meistens derjenige welche, der quasi die Wogen so ein bisschen glättet.
Genau.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Schön, dass du es gesagt hast. Ich habe es hier bei mir auch schon mit draufstehen, was du gesagt hast. Denn es ist nicht nur so, dass man einen guten Mitarbeiter irgendwann spätestens dann aus dem Unternehmen verliert, weil er zum Beispiel in Rente geht, sondern auch eben genau diese Aspekte, die du gerade genannt hast. Es ist nicht nur einfach zum Beispiel die Verwaltungskraft, es ist nicht nur einfach die Pflegedienstleitung, oh, ich könnte jetzt alle aufnennen, aber bitte fühlt euch alle abgeholt, die Zuhörer da draußen, sondern das gehört absolut mit dazu. Ja.
Was ich noch ganz wichtig finde, ihr habt es schon angesprochen, dieser menschliche Faktor. Nicht jeder, egal welche Qualifikationen, auch wenn ich die genau brauche, passt in jedes Team. Christian, du hast das Beispiel ja genannt, ne? Da hast du einen Extrovertierten, viele Introvertierte. Der Extrovertierte hat fachliche Qualifikationen, die ich brauche. Da kommt jetzt jemand, der introvertiert ist, der hat die genau. Wenn ich den jetzt einstelle, geht das in die Hosen. Und das habe ich mit zig Leitungskräften auch schon mal besprochen, die Thematik. Und da hieß es, wir haben aber Stellen frei, die müssen wir besetzen. Da sage ich, nein, ihr müsst nur Bemühungen nachweisen in Niedersachsen. Ich weiß nicht, wie es stand ist. Vor Corona habe ich es erlebt, die Einrichtungen mussten ihren Personalschlüssel melden, waren nach dem alten Schlüssel unter 50%. Da haben die von der Heimaufsicht einen Brief gekriegt, dass sie eine Ausnahmegenehmigung für 6 Monate zum Schluss gekriegt haben. Und nach 6 Monaten war immer noch unter dem Schlüssel. Da haben sie wieder 6 Monate gekriegt. Das hat keinen interessiert. Und trotzdem haben die jeden eingestellt, wo sie von vornherein gewusst haben, der passt nicht auf den Arbeitsplatz oder die.
Also Holger, da muss ich...
Ich bin ein Freund davon, man muss wirklich gucken, die richtigen Leute einzustellen und lieber mit den anderen sprechen. Ihr müsst noch ein bisschen warten, da ist noch nicht der Richtige dabei.
Holger, da bin ich voll bei dir. Ich würde aber quasi eine kurze Restriktion reingeben. Und zwar, wenn ich jetzt jemanden habe, der wirklich gut passt, menschlich völlig in Ordnung ist, aber eben ich suche oder ich brauche quasi eine extrovertierte Person, ich habe eine introvertierte. Ich glaube, dass es da auch möglich ist. Wir hatten ja das Konzept einmal vorgestellt, ja, Störungen haben Vorrang. Kannst du dich noch an die Folge erinnern, wo wir Organisations- und Teamentwicklung gesprochen haben. Und da haben wir dafür plädiert, und dafür würde ich jetzt wieder plädieren, zu sagen, ich muss einfach wissen, dass ich diese Rolle offen habe. Und dann kann ich doch gucken, ja, wenn die Person super in das Team passen würde, aber halt sozusagen ihre persönliche Fähigkeit oder Eigenschaft passt nicht dazu, gibt es eine andere Person,
ja, die ich halt
dazu einladen kann, in dem Team häufiger zu sein, oder ich binde eine Stabsstelle ein. Und ich glaube, Samuel, du hast gerade schon angesprochen, wir haben dazu auch schon 2, 3 Sachen in einem anderen Podcast gesagt. Mentoren, ja, also wir haben eine komplette Podcast-Folge zum Thema Mentoren gemacht. Erzähl mal bitte, wie siehst du denn das Mentorship in Einrichtungen, gerade im Bereich Onboarding? Was sagst du zu dem Thema?
Es ist super interessant. Ein Ding, was der Mensch ganz oft von sich aus mitbringt, ich kriege jetzt den Hut auf. Das heißt, Christian sagt, Samuel, ich sehe dich als fähig, den neuen Kollegen Holger einzuarbeiten. Wow, jetzt bin ich ein Mensch, der sehr durchdacht ist und sehr strukturiert ist. Und jetzt habe ich ein großes Verantwortungsbewusstsein. Jetzt habe ich den Hut hier für den Holger auf. Was ganz oft dann passiert ist, dass ich die Scheuklappen zumache und ich denke, okay, jetzt muss ich das machen. Ich muss jetzt Holger nach vorne bringen. Wichtig dabei ist absolut zu wissen, immer wieder auch in den Austausch mit anderen zu gehen. Das ist wie bei einer Ausbildung zu sagen, hey, Ausbildungsbeauftragter, ich habe zwar offiziell den Hut auf, ich bin verantwortlich dafür, mein Chef, meine Vorgesetzte, Vorgesetztin, wer auch immer, sagt zu mir, ich bin derjenige, welche, der die Verantwortung hat. Aber zum Beispiel, Christian, wie ist das eigentlich? Ich habe hier gerade folgende Herausforderung mit dem Holger. Und dann darf ich es schildern, dann darf ich es annehmen. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die ich auch in meinem eigenen Erfahrungsschatz, in meinem eigenen Repertoire mitgenommen habe. Denn Mentoring ist eine tolle Sache, ist super, auch wenn dein Koffer voll ist mit Instrumenten. Das ist richtig, richtig gut. Aber die sozialen Aspekte, wo wir jetzt ja nun in den letzten Minuten auch schon viel drüber gesprochen haben, kann auch manchmal nicht matchen. Und es ist überhaupt gar keine Schande. Gerade heutzutage, ich bin froh, dass dieses Feld etwas mehr geöffnet ist heutzutage, dass das nicht mehr, ja, dass da nicht mehr so ein Judgment existiert. Um dann auch wirklich zu sagen, du, Christian, ich komme da gerade gar nicht so ganz mit zurecht. Ich habe da gerade eine Herausforderung. Da bräuchte ich mal jemanden, der sich das mit anschaut. Und dann gibt es ja ganz viele verschiedene Prinzipien, zum Beispiel in der Didaktik. Schau wirklich hin. Mir ist Folgendes passiert. Ich mag euch dazu kurz abholen. Das lag mir schwer auf dem Herzen. Es gab in vielen, vielen Onboardings eine Situation, die werde ich vermutlich nie vergessen. Eine Person aus der Verwaltung mit einer guten Expertise kommt in ein anderes Unternehmen, und zwar in ein Unternehmen, wofür ich dann damals gearbeitet habe. Diese Person hat ja bereits eine Expertise mitgebracht. Jetzt war ich aber in diesem Onboarding-Team gar nicht alleine, sondern es gab noch mehrere Menschen, die in diesem Onboarding-Team dabei waren. Und einer von diesen Menschen, dem war es ganz besonders wichtig, nach seiner Konzeption zu agieren. Wichtig dabei, das ist keine Individualkonzeption gewesen, sondern das ist quasi die Basic-Konzept gewesen. Dankeschön, vielen Dank, Holger, exakt. Und dieser Stiefel, würde ich jetzt landläufig sagen, der wurde geritten. Und ich sitze daneben und merke, wie quasi geistig der neue Mitarbeiter wegknackt, weil er denkt, oh bitte, jetzt, das weiß ich doch schon alles längst. Und dann liegt es zum Beispiel an mir oder an demjenigen, welchen der mit in so einem Onboarding-Team ist, dann zu sagen, ich glaube, wir müssen jetzt die nächsten 3 Stunden nicht unbedingt dieses Thema noch mehr vertiefen, außer es gibt aktive Fragen, und dann kann man auch quasi diesen sogenannten Spieß umdrehen und sich dann nochmal an einen neuen Kollegen wenden und sagen, hör mal, hast du da jetzt schon vieles von verstanden? Oder ist es teilweise so, dass du sagst, ich habe da besondere Spezifika in den Fragen? Dann frag gerne deine Spezifika. Denn es ist natürlich klar, Unternehmen A und Unternehmen B sind von der Struktur nicht bis ins kleinste Detail gleich. Aber als ich das mal miterlebt habe, habe ich gedacht, wie wichtig es wirklich ist, auch individuell zu schauen, kann diese Person das schon? Und nicht nur, weil eine Konzeption vorliegt, diese unbedingt bis in den kleinsten Wipfel dieser Konzeption dann durchzugehen.
Ja, vollkommen richtig. Einarbeitung muss für mich immer individuell sein. Ich sage, das brauche ich, was hast du davon? Was du nicht hast, wie gebe ich dir das? Das ist für mich Inboarding.
Yes.
Und dazu gehört engmaschig auch zu gucken, wenn derjenige sagt, das kann ich schon, dass ich mich da mal von überzeuge. Und dann sage ich, ist in Ordnung, machst du prima. Und wenn es eine normale Pflegemitarbeiterin, Helferin oder Fachkraft ist, und dann ist das Thema für mich erstmal durch.
Das ist großartig. Also ich mache es meist so nach dem ersten, zweiten, manchmal auch dritten Tag, das ist auch ein bisschen individuell, dann nehme ich tatsächlich meine Liste mit und schaue, was ist wichtig, was darf ich mit dir gemeinsam durchgehen und was werden auch künftig deine Aufgaben sein. Das ist ja, ähnlich wie bei einer Ausbildung. Da habe ich ja auch den Ausbildungsrahmenplan. Dann schaue ich mir das an und weiß, das sind eben die Dinge, die du wissen musst. Aber dann darf ich mir auch die Mühe machen und sagen, hey, lass uns doch gerne heute mal ein bisschen ruhiger starten. Ich habe jemanden, der das Backoffice heute bedient oder das Frontoffice bedient. Wir gehen heute ins Backoffice und wir nehmen uns jetzt mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Wir gehen diesen Plan mal komplett durch. Wo siehst du denn deine Stärken oder wo siehst du auch Herausforderungen? Ja. Und ich glaube, das ist das, was ich an Experience quasi mitnehmen durfte bis dato. Wenn du den Menschen wirklich dann dort abholst und du eine gute Atmosphäre schaffst, ne, einen guten Lux-Anteil, du sorgst für ein gutes Licht, du sorgst für eine gute Atmosphäre, du hast vielleicht schon am ersten Tag gesagt, du Holger, magst du eigentlich lieber ein Espresso oder bist du eher so der Tee-Typ? Und das weißt du schon, du weißt zum Beispiel, Holger trinkt gerne Kräutertee, das weiß ich gar nicht so ganz genau, Holger, aber ich würde es jetzt einfach mal als Beispiel sagen, dann würde ich dir einfach einen Kräutertee mitbringen. Ja. Die kleinen Nuancen, die das Menschsein groß machen, das sind richtig tolle Dinge. Und dann würde ich mich mit Holger zusammensetzen und das dann durchgehen. Und daraus, und das ist tatsächlich wirklich das, was bei mir gute Onboardings ausgemacht haben, daraus dann so den Fahrplan zu stellen, dass ich weiß, was brauche ich, also was muss ich mitnehmen für meinen neuen Kollegen. Und Punkt B, was ich fast noch wichtiger finde, der neue Kollege weiß auch, wo es lang geht. Und ich glaube, es ist wichtiger, weil wenn du auf der Autobahn bist und du schmeißt nicht Google Maps an und du gehst mitten in den Stau, dann ist es uncool, du verlierst Zeit. Wenn du Google Maps zum Beispiel anmachst und sagst, alles klar, ich kann hier 35 Kilometer Stau umfahren, dann macht das doch ein bisschen mehr Spaß, oder?
Vollkommen richtig. Und wie du sagst, diese kleinen Nuancen, du zeigst dem Mitarbeiter, Er ist wichtig. Oh, der hat sich gemerkt, dass ich den Kräutertee trinke. Ne? Das bleibt immer positiv haften. Auch für den Beziehungsaufbau, der ja auch wichtig ist beim Onboarding. Da fragt
Absolut.
man viele sachliche Fakten ab, aber für mich ist, wie gesagt, auch die Beziehungsebene absolut wichtig mit den Mitarbeitern.
Ja, von Mensch zu Mensch. Und gerade in unserem Business ist es von Mensch zu Mensch.
Wir arbeiten auch mit Menschen, wir fertigen keine Autos oder sonst was.
Ja, und
Absolut.
wo habe ich sonst die Chance, auch so viele Facetten von einem neuen Mitarbeiter sozusagen zu entdecken, ne? Also auch ich als Führungskraft habe da ja unterschiedlichste Chancen, ja, nicht nur als Mentor oder als Pate, sondern eben auch als Führungskraft, wenn ich das von außen mir auch mal anschaue, wie geht er denn, also der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin, wie geht er denn mit den Kollegen um? Wie reagiert er auch auf vielleicht mal stressige Situationen? Ja? Ich kann da natürlich sehr, sehr viel auch erkennen und kann dann gegebenenfalls das Gespräch suchen, ja, oder eben je nachdem, was mir auffällt, letztendlich.
Du hast eben Gespräch gesagt, was ich auch noch ganz wichtig finde. In vielen Einarbeitungsplänen, ich nehme mal ein Beispiel, was ich im Kopf habe, steht drin nach 4 Wochen Feedback-Gespräch des Vorgesetzten mit dem neuen Mitarbeiter und nach 3 Monaten, weil dann meist die Probezeit dann eingestellt wird, gerade im Pflegebereich. Ich sage, das ist der größte Quatsch. Ich muss ihm signalisieren. Er darf mir jederzeit Feedback geben. Er kann kommen, kann sagen, du, das gefällt mir so nicht, das hat man mir noch nicht richtig erklärt. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte ein Feedback geben, dann sage ich auch, lieber Samuel, kommst du nachher noch mal kurz vor Feierabend ins Büro? Ich möchte gerne mein Feedback geben, wenn das in Ordnung ist.
Oh, jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt. Jetzt hast du was ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges gesagt. Das nennt man nämlich klare Kommunikation. Wenn ich sage, Holger, nächste Woche Donnerstag findet das Gespräch statt, dann weißt du gar nichts. Du weißt nur, dass nächste Woche Donnerstag ein Gespräch stattfindet. Du weißt gar nicht, werde ich jetzt hier übernommen? Habe ich mich gut geführt? Habe ich mich blöd geführt? Sind Fragen offen? Du zweifelst an dir selber, wenn du jetzt keine besonders starke Person bist, sondern vielleicht eher tatsächlich nicht so genau weißt, habe ich das jetzt richtig gut gemacht? Bist vielleicht nicht so gut abgeholt worden. Dann stehst du da und jetzt ist es vielleicht Mittwoch und in einer Woche Donnerstag ist erst das Gespräch. Das macht ja auch psychologisch was mit dem
Ja,
Menschen.
natürlich. Unsicherheit.
Total. Und das sind ja überhaupt nicht die Werte, die du gerade im Onboarding mitgeben solltest. Wenn ich ganz klar sage, du Holger, ich danke dir ganz herzlich für diese erste Woche Onboarding. Nächste Woche ist der Abteilungsleiter auch im Haus und der war jetzt zum Beispiel die Woche im Urlaub. Da würde ich total gerne um 10 Uhr dich den Abteilungsleiter mal vorstellen und der hat vielleicht auch noch die eine oder andere Frage an dich.
Ja,
Was macht das
top.
denn dann? Was macht das denn dann mit dir? So, weißt du, das
Ich kenne.
exakt. Genau, der war jetzt im Urlaub, der kennt mich noch nicht. Ich habe auch die Möglichkeit, quasi als offene Buchseite quasi ganz neu da reinzugehen und dann auch meinen ersten Eindruck da zu vermitteln. Das
Ja.
finde ich wundervoll. Das finde ich wundervoll. Ich habe auch manchmal aber oder meist sogar eher anders erlebt. Nur wir dürfen auch immer wieder schauen, okay, wie würden wir denn gerne selber onboardet werden? Also
Ja.
ich glaube, diese Frage darf man sich selbst auch immer wieder stellen und dann auch reflektieren.
Ja. Vollkommen richtig, Samuel. Bin ich 100% bei dir.
Ich
Dankeschön.
finde, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Samuel. Ich würde nicht sagen, wie will ich selber geonboardet werden, sondern wie sollte ich geonboardet werden?
Ja,
Also
sehr schön.
quasi nochmal, nicht wie ich, weil dann hole ich vielleicht meine Menschentypen ab, ja.
Stimmt,
Aber wenn
ja.
ich die Frage stelle, wie sollte ich ongeboardet werden, dann schaffe ich nochmal
Den größeren.
die
Absolut.
Reflektiertheit in dem Moment zu sagen, okay, es können ja noch andere Menschen da sein. Und das brauche ich natürlich als Haltung im Team auch.
Ja, oh, dazu fällt mir noch was ein, was ganz, ganz wertvoll ist. Du sagst Haltung im Team.
Ja.
Wenn ich jetzt mit jemandem zum Beispiel zu tun habe in der Finanzbuchhaltung, ein Mensch, der quasi physisch oft nicht so sehr auf dem Tableau ist, der ist da, der ist wichtig, aber den kennt niemand. Da ist mir was passiert, das war mir späthin höchst peinlich. Wir haben einen neuen Menschen bei uns und jeder Mensch im Unternehmen, das möchte ich so sagen, jeder Mensch im Unternehmen möchte bitte vorgestellt werden. Also jeder, auch der Praktikant.
Ja.
Und ich hatte mit einem Praktikanten zu tun. Wir nennen den einfach mal Boris. Und Boris war schon 14 Tage bei uns, ist aber nie durch den Haupteingang gegangen, sondern ist immer durch so einen Nebeneingang gegangen. Und ich habe den Namen schon mal gehört, hatte aber kein Gesicht dazu. Jetzt kam ein Tag, der war auch ein bisschen hektisch. Und ich war am Telefon gewesen. Ich habe in so einem Glaskasten gesessen. Und dann kam ein Mensch, den ich nicht kannte, in die Einrichtung. Und da habe ich ganz kurz gesagt, bleiben Sie mal kurz am Apparat. Habe auf stumm geschaltet, bin rausgegangen, weil dieser Mensch eben dort vorbeigegangen ist und ich ihn überhaupt gar nicht addieren konnte. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie kurz, wo möchten Sie denn hin? Und dann sagt er, ja, wie, wo will ich denn hin? Dann sage ich, na ja, also wir sind ja hier eine Pflegeeinrichtung, wir haben Schutzbefohlene und mich würde einfach total interessieren, wen möchten Sie denn besuchen? Zu wem gehören Sie denn? Und dann sagt er, na ja, ich bin doch Boris. Dann, das ist schön, ich bin Samuel, aber das hilft mir jetzt in der Information nicht so richtig weiter. Dann sagt er, ich bin seit 14 Tagen hier Praktikant. Was war der Schlüssel? Er hatte gar kein Namensschild. Er hatte einfach überhaupt gar kein Namensschild. Und ich habe gedacht, okay, was, also warum läuft dieser Mensch jetzt hier so zielstrebig lang? Naja, und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also im Punkto Onboarding, bitte organisier alles, was du für jeden Mitarbeiter auch tun würdest. Organisier das bitte im Vorfeld, sodass auch jeder erkennt, ah, dieser Mensch gehört jetzt zu uns, zum Unternehmen. Und wenn dann auch noch dran steht Praktikant, weiß ich zum Beispiel, okay, den brauche ich jetzt nicht fragen, wie wird eine Rechnung aufgebaut? Das wird er mir wahrscheinlich nicht sagen können. Also das habe ich erlebt, wo ich gedacht habe, wow, wie wertvoll es auch einfach ist, wirklich dann auch Menschen vorzustellen im Unternehmen.
Ja, super.
Hast mega. Du
vollkommen recht, Samuel.
Ja, das sind häufig denken wir Kleinigkeiten, ja, weil sie auch schwer, da müssen wir auch mal ehrlich sein. Ne? Weil, also wie ich das kenne beim Onboarding, ja, und auch mit den Einarbeitungsplänen, alle Sachen, die sehr einfach gehen, die funktionieren immer. Die Sachen, die aber etwas komplizierter sind, organisatorisch umzusetzen, seien sie noch so wichtig, die führen immer zu einem Problem, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade das Thema Vorstellungsrunde bei lückenlose Vorstellungsrunde ist einfach auch nicht so einfach zu organisieren, ja. Kommt natürlich auf die Größe der Firma an, logisch, ne. Wenn ich jetzt irgendwie 10 Leute habe, dann kriege ich das schon gut hin, ne. Aber kennt ihr noch solche Punkte, wo die eigentlich immer irgendwie stiefmütterlich behandelt werden, aber so wichtig sind, außer dieses Vorstellen?
Ja, lieber Christian, du weißt, dass ich auch ein Spezialthema habe, was ich Schule Medizinprodukte beauftragte. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Seminare dazu gegeben, weil die Häuser zwangsweise vergattert wurden. Die hatten nämlich gar keinen Medizinproduktebeauftragten. So. Und dann habe ich bei meinen Kunden mal in die Unterlagen reingeguckt. Wenn es die Einweisung überhaupt gab, dann waren da Mitarbeiter drauf, die wahrscheinlich schon 10 Jahre verstorben oder 20 Jahre aus dem Betrieb waren. In der stationären Altenpflege ist die größte Katastrophe die Medizinprodukte, dass die keine aktuellen Listen haben. Und wenn Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist, die Medizinprodukte werden fast immer vergessen. Und dann stehen sie vor dem Patienten hinter, ach ja, das kriege ich hin, gucken hoch, runter, links, rechts, zack. Aber sie haben gar keine Einweisung, sie dürften ihn gar nicht bedienen.
Ja.
Wir haben Glück, dass das noch nicht so scharf kontrolliert wird wie in Krankenhäusern. In Krankenhäusern wird das absolut streng kontrolliert und da wird auch bei der Einarbeitung, macht in größeren Kliniken meist die Medizintechnik, müssen den ganzen Tag hin und kriegen dann eine Einweisung nach der anderen. So zum Beispiel Uni Göttingen. Ne? Da müssen die 1 bis 2 Tage, je nachdem Intensivstation, 2 Tage in die Medizintechnik und kriegen sämtliche Einweisungen. Ne? Aber in den Altenheimen oder ambulante Pflegedienste, die ja auch teilweise mit Medizinprodukten zu tun haben, die bedienen Ernährungspumpen, sind nie eingewiesen worden.
Aber das finde ich
Sicherheit
auch.
Sicherheit gefährdet.
Aber Holger, das finde ich auch heftig, wenn ich alles in 1 oder 2 Tagen, ich weiß nicht, wie umfangreich diese Einweisungen so sind, das finde ich auch heftig und häufig.
Das geht. Das geht, Christian, weil die Intensivstation Innere, sage ich mal, Uni Göttingen, hat alles Monitoring von einer Firma. Es sind immer die gleichen, die Perfusoren, die Infusionspumpen. Das ist alles eine Firma. Das heißt, das sind vielleicht 7, 8 bis 10 Geräte.
Ja, okay. Also ich will damit nur sagen, dass ich manchmal, wenn wir uns so die Einarbeitungspläne und wenn ich auch unsere damals überarbeitet habe und angeschaut habe, da fand ich das schon spannend, was wir dann teilweise in so einen Tag rein gepresst haben, ohne, und da kommen wir wieder, wie sollte eine Einarbeitung auch vom Gefühl her sein, ja, gerade wenn ich so viel, weil bei uns ist natürlich und Samuel, in der Verwaltung ist ja auch mal viel PC-Arbeit dabei und so weiter, ne?
Das war genau in meinem Kopf.
Welche Computersysteme sind jetzt vielleicht neu, die sind vielleicht systemisch von der Idee-Logik her nicht komplett unterschiedlich, aber anderes Computersystem ist anderes Computersystem. Ja. Und da ist meine Erfahrung, dass da natürlich auch selbst Büroleute, ja, die Kaufleute, die
Nebenberufe, die
jetzt
brauchen
sozusagen
Zeit.
schon, ja, und vor allem sind die dann schnell durch. Also die sind schnell nicht mehr aufnahmebereit und fähig, sodass man da eben schauen kann und sollte, dass man da irgendwie einen Mix hat, dass man dann wieder wegkommt vom PC, weil nach 3 Stunden Einweisung nur PC-Systeme, egal wie, ob das eins, zwei oder drei sind, das ist dann schon noch heftig.
Absolut. Und du hast vorhin die Frage gefragt, was sind die Dinge, die eigentlich super einfach sind und trotzdem immer wieder fehlen? Und genau das ist das. Holger sagt, der MPGs, bei mir ist es in jedem Fall auch das klassische Passwort. Ja, wir starten jetzt, wir starten, ich habe alles vorbereitet, los geht's. Ja, welche E-Mail habe ich denn? Ja, stimmt.
Ist noch reich
Welche E-Mail habe
angelegt.
ich denn? Ich habe, genau, mir ist das mal passiert. Also das war der absolute Kracher. Ich hab offene Posten bearbeitet und dann denke ich, warum wächst denn hier der offene Posten nach dem 3. Monat immer noch von dem Sozialamt, obwohl ein bewilligter Bescheid vorliegt? Ende des Liedes war es, dass beim Sozialamt die E-Mail-Adresse einfach ins Leere gelaufen ist, weil die Person gab es nicht mehr und man hat diese E-Mail-Adresse gar nicht mehr nachgearbeitet. Die ist einfach ins Leere gelaufen. Und ich habe immer wieder geschrieben, da habe ich gesagt, merkwürdig, da habe ich mal angerufen, da habe ich aber auch irgendwie keinen gekriegt, da habe ich nochmal geschrieben. Ja, und irgendwann habe ich wieder angerufen und dann ging jemand dran und sagte, ach, nö, auch der arbeitet ja jetzt schon irgendwie über 2 Monate nicht mehr hier. Also auch
Keine
total spannend.
Weiterleitung eingerichtet.
Wurde nicht eingerichtet, wurde nicht eingerichtet. Die Kollegin oder die Dame dann da von der Behörde, die war dann etwas schockiert, weil da lag natürlich nur super viel rum, weil das war einer der Hauptansprechpartner von ganz vielen. Kurzum, also das ist so ein
Scheiße.
Fall, wo einfach dann kein Passwort vorliegt und du dann sagst, okay, jetzt habe ich Bock, let's go. Und das ist auch die Frage, ne? Also ein Onboarding heißt ja, wie schon vorhin erwähnt und wie schon auch gemeinsam erarbeitet, heißt ja nicht nur, du alleine bist dafür zuständig. Angenommen, ich bin zuständig, auch ich kann ja krank werden zum Beispiel. Dann muss, bitte unbedingt jemand mit drinne sein und sagen, ah, okay, Samu ist jetzt krank, heute gerade Montagmorgen, der neue Kollege kommt, aber es ist trotzdem alles vorbereitet. Auch da eine Absprache zu treffen, intern. Ich habe es immer so gemacht, entweder habe ich ein Blümchen hingestellt oder ich habe ein kleines Dankeschön hingestellt, schön, dass du da bist. Also den Menschen empfangen. Und auch immer versucht, ich sage auch ehrlich, das ist mir nicht immer gelungen, aber ich habe auch immer versucht, dass wirklich alles am Tag der ersten Einarbeitung, also am Welcome Day, wenn man so möchte, wirklich alles vorbereitet war. Denn ich persönlich, aber das ist auch wieder ein Ding, was du gerade gesagt hast, Christian, da gehen auch andere vielleicht etwas laissez-faire mit um und das ist für die auch okay, vom Menschentyp her. Für mich ist es nicht so in Ordnung. Ich brauche das auf jeden Fall strukturiert, dass wirklich alles vorliegt. Und es hat auch damit zu tun, dass ich den anderen mir gegenüber ja auch einen gewissen Respekt erweise.
Ja.
Und das ist mir halt super, super wichtig. Also das ist, glaube ich, eines der größten Dinge bei uns, gerade im Büro. Alles ist da, aber entweder fehlt das Laptop oder es fehlt der Zugang.
Das mit dem Zugang kann ich bestätigen, da ich ja jede Menge Kunden habe, auch einen großen Auftraggeber, bei dem ist das auch so.
Ja, und ich hab noch einen Punkt quasi, den habe ich tatsächlich leider häufig überhaupt als nicht so relevant angesehen, ist er aber höchst relevant, weil ich immer wieder das Feedback bekommen habe und werde jetzt sagen, oh Mann, ja klar, es ist höchst relevant. Und zwar ist, dass ich als, also ich war ja stellvertretender Geschäftsführer, ja, und dass ich die Leute nicht begrüßt habe. Also ich habe sie als selbst, also nicht die direkte Führungskraft war sozusagen da, aber ich bin als Geschäftsführer nicht hingegangen. Vielleicht nach Tagen oder vielleicht sogar nach einer Woche oder so bin ich erst hingegangen. Und sehr, sehr schnell habe ich dann das Feedback auch von einer sehr guten Mitarbeiterin bekommen, die gesagt hat, kein so cooles Gefühl, wenn du erst nach 2 Wochen das erste Mal in mein Büro kommst und Hallo sagst. Mir wird die ganze Zeit gesagt, oh, cooler Typ und macht Spaß hier zu arbeiten, aber kann ich ja nicht beurteilen, weil
Ich kenne ihn ja
irgendwie
gar nicht.
habe ich noch nie gesehen und ist schon dreimal an meinem Büro vorbeigelaufen. Also, dass wir uns dessen bewusst sind, selbst wenn wir irgendwie viel zu tun haben, das macht schon was mit den Mitarbeitern, wenn wir an
Absolut.
Bürotüren vorbeigehen und einfach noch nicht mal dann Hallo sagen. Also, ja, also das, und da muss ich sozusagen Asche auf mein Haupt. ist mir genauso sehr häufig leider in der Vergangenheit passiert, wird jetzt mir in der Zukunft nie wieder passieren, weil Feedback ist dazu da, um zu lernen. Und deswegen wird das, ist das eines der wichtigsten Sachen, ja,
Da
die ich
hast du
umsetze.
total recht. Hast du total recht, Christian. Ich habe eine Einrichtungsleitung, die ich unfassbar schätze. Die lässt es sich nicht nehmen. Jeden Tag. Wirklich. Das ist eine halbe Stunde Zeit, aber die geht komplett durch alle Wohnbereiche. Die sagt jeden Hallo. Die geht auch eben bei den
Genau.
Bewohnern morgens rein und sagt Hallo zusammen. Alles okay? Oder auch Mensch, Ihr Kaffee ist ja leer. Möchten Sie noch ein bisschen Milch in Ihren Kaffee oder was auch immer? Und also, das ist mit Geld nicht zu
Nein.
bezahlen. Der Mensch ruft, der Bewohner ruft um 11 Uhr seine Tochter an und sagt, ja, kannst du dir nicht vorstellen, du, hier ist das so, da kommt sogar die Chefin rein und fragt, ob ich noch ein bisschen Milch in meinem Kaffee haben möchte. Also, verstehst du, das kannst du nicht
Ja.
bezahlen. Da kannst du noch so tolle Rezensionen dir erkaufen. Schön, wenn ich das mal so ehrlich sage,
Alles gut.
aber wenn du quasi sowas machst, das ist ein riesen Benefit. Und deshalb ist auch, je höher du in der Führung bist, desto weniger hast du mit PC-Arbeit quasi zu tun, dass du irgendwelche Statistiken noch füllen musst und dass du noch wieder schauen musst, passt jetzt gerade die Zahl gegenüber die Zahl, passt jetzt gerade der DATEV-Abgleich gegenüber das Abrechnungsabgleich vom Abrechnungssystem. Das ist auch wichtig, aber so wie Holger auch mal erwähnt hat, ganz, ganz wertvoll, wer ist eigentlich für was zuständig? Und um den Bogen zu schließen, derjenige, der für das Onboarding zuständig ist, sollte aus den internen Reihen auch dafür gestärkt werden. Denn wenn ich sage, mach das Onboarding doch mal by the way, dann weiß ich auch, sorry, wenn ich das so sage, aber qualitativ, welches Onboarding die Person am Ende des
Genau.
Tages.
Das geht nicht so mal so nebenbei aus der Achselhöhle schütteln. Das funktioniert nicht. Das sehe ich immer wieder, dass die Leute denn nach 2 Wochen gar nicht mehr wiederkommen, die neuen Mitarbeiter, weil sie nach 2 Tagen, ach, du bist doch Fachkraft, du mach mal. Ja.
Ja, also es ist ja wie bei einer Probezeit oder wie wenn ich einen Auszubildenden auch habe. Natürlich ist ein Auszubildender ein Mensch, der noch nicht so viel Fachexpertise hat. Trotz all dem muss ich ihn mitnehmen und auch da gibt es die Probezeit 1 bis 4 Monate, bei uns meistens 3 und die darf ich gestalten. Die sind nicht einfach nur auf dem Papier. Das ist echt wertvoll.
Ja, und ich finde es auch so spannend, dass viele gleich sehr, sehr früh auch in ein kaltes Wasser geworfen werden, dass immer sehr, 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 sehr viel oder sagen, ja, okay, lauf los, du bist ja eine Fachkraft, mach mal. Fachlich vielleicht korrekt, aber es fehlt ja so viel aus unter Unternehmenssicht. Ja, ich habe so die Chance, kommt ja auch darauf an, wie viel Geld investiere ich denn in Recruiting? Ja,
Oh
wenn ich es
ja.
mir also leisten kann, einen neuen, vielleicht auch teuer gewonnenen Mitarbeiter wieder zu so einfach zu verlieren, ne, dann kann ich das so machen. Ja, dann kann ich das irgendwie beiläufig machen. Aber wenn ich möchte, dass mein Geld, was ich in Recruiting investiere, auch gut angelegt ist in gute Mitarbeiter, dann sollte ich da einfach viel mehr Wert auch darauf legen, das gut zu machen. Und sind wir mal ehrlich, wir haben jetzt viele Sachen angesprochen, wo man hinschauen kann und so. Es ist keine Raketenwissenschaft. Wenn man sich damit wirklich einmal innerhalb des Unternehmens ehrlich auseinandersetzt, mit vielen Leuten an den Tisch geht und sagt, kommt, lasst uns mal gucken, wie wollen wir das hier gestalten? Ja, also dann brauche ich da jetzt nicht 3 Jahre und 350 Seiten Konzept. Ja, das kann man schon sehr, sehr gut mit relativ wenig Dokumentenaufwand umsetzen. Und der Vorteil aus meiner Sicht, wenn ich das so aufbauen würde, wäre, dass ich gleich frühzeitig auch noch andere Leute, Stakeholder im Unternehmen, ja, abhole, weil ich sie sozusagen darin integriere.
Du hast vorhin noch was ganz Wertvolles, gesagt. Und zwar, wenn ich den Menschen, den ich habe, kann ich nicht überall gleich abholen, weil jeder Mensch individuell ist. Ganz, ganz spannend finde ich dazu auch immer die Lerntypen. Frag doch einfach mal, und ich bin super überrascht, ehrlich oft, ich bin echt oft überrascht. Und ich sage immer, wenn ich dir was beibringen mag und ich darf jetzt dich quasi die nächsten 3 Wochen, die nächsten 8 Wochen begleiten, je nachdem, ob es jemand ist, der nur für meine Abteilung zuständig ist oder ob es jemand ist, der nur einen Teil meiner Abteilung mit übernimmt und möglicherweise noch ein anderes Einsatzgebiet hat, dann sage ich, wie lernst du denn am besten? Und oft, wirklich oft, fragt man, ja, so wie du mir das vorgibst. Und dann schlackere ich wirklich mit den Ohren und denke, wow, okay, ich habe einen erwachsenen Menschen vor mir und dann formuliere ich die Frage nochmal um. Dann sage ich, hey, weißt du, manche Menschen zum Beispiel sind visuelle Typen, die sehen Dinge und verstehen die dann und sagen, ah, okay, so wird das gemacht. Manche, so wie wir jetzt hier, machen einen Podcast, da wird es gehört. Die nehmen es auditiv wahr und dadurch verstehen sie und sagen, ah, okay, so kann ich ins Handeln kommen. Was wir auch super können, ist verbal zu kommunizieren. Auch das ist in Ordnung. Also manche brauchen ein Buch, manche brauchen einen Podcast, manche brauchen jemanden vis-à-vis. Wir brauchen immer irgendwo alles, aber wir können herausfinden, welche Stärken wir haben. Und wenn wir das wissen, können wir dann auch wieder zeiteffizient arbeiten. Und das größte Geheimnis dabei ist, der Mensch, mit dem ich arbeite, der fühlt sich auch abgeholt. Es ist eine Frage, die unglaublich viel verändern kann. Und ich glaube, ihr wunderbaren Menschen, da ihr schon viel, viel im Coaching unterwegs seid, da ihr viel im Seminarwesen unterwegs seid, wisst ihr das? Weiß ich das? Aber das heißt nicht, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, das auch wissen. Und darum ist diese einfache Frage, in Anführungszeichen, so gewinnbringend. Ne? Gustatorisch gibt es zum Beispiel auch noch, das wäre dann beim Riechen, das wäre vielleicht eher wichtig, wenn ich Koch bin, ne, zum Beispiel. Aber ja, genau, aber das wollte ich unbedingt mitgeben, weil ich glaube, das ist wirklich ein cooles Tool, was man nutzen darf.
Ich habe diese Frage sehr häufig gestellt und weißt du, was die häufigste Antwort war?
Ich bin gespannt.
Ich lerne am besten im Tun, also psychomotorisch,
Psychomotor.
kinästhetisch. Ich lerne an. Und dann denke ich mir, okay, lass uns das mal machen. Also, weil ich bin da ja offen, ich bin da ja ein offener Mensch und weiß aber, dass du, also Legacy-Software, die es nur in diesem Unternehmen gibt, lernst du nicht im Tun. Weil die Leute sitzen vor dieser Kiste und denken sich, verdammte Axt, haben meistens dann so viel Respekt, wenn ich hier irgendwas mache, was passiert hier? Ja, explodiert das Ding oder was passiert? Ja. So, und mein Beispiel ist dann meistens, dass ich sage, naja, aber ich verstehe, dass man Sachen sozusagen dann übt. Ne? Also die Leute, die meinen, ich lerne am besten im Tun, heißt, ich trainiere es am besten im Tun.
Genau, Training ist das
Ich
Training,
trainiere
Lernen.
es am besten im Tun, ja. Vorher muss es aber, ja, aber das muss ich natürlich muss ich meinen Leuten dann sagen, wenn die hören, ja, am besten passiert das im Tun, waren es dann die, die sich aufgeregt haben, die gesagt haben, na, sie hat gesagt, sie kann das am besten im Tun lernen und jetzt macht sie nur Mist, ja, so. Dann sage ich, Leute, seid ihr, als ihr den Führerschein gemacht habt, hat euer Fahrlehrer gesagt, Theorie lassen wir weg,
War
hier ist der
einfach da.
Schlüssel, ja, hier ist der Schlüssel, gib Gas, ja. Das ist das, was ihr ja jetzt gesagt habt. Ja, hier ist der Schlüssel, fahr los. Ja, das ist doch Quatsch. Wir müssen doch erstmal erklären, was ist das Lenkrad, wo schalte ich, wie schnell soll ich schalten und so weiter. Es ist doch relevant. Ja, so. Und deswegen finde ich die Frage, finde ich super wichtig. Wir müssen aber immer ein Stückchen weit. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Leute, die Mentoren, die auch in diesen Prozess integriert sind, dass die wirklich ein Stückchen weit berufspädagogisches Know-how haben, ja. Deswegen muss ich ehrlich sagen, seit der Umstellung der Praxisanleiterausbildung auf 300 Stunden, ja, mit der jährlichen Fortbildungsverpflichtung, ja, ich bin Befürworter davon, ja. Ich finde das sehr gut. Wie es jetzt letztendlich in großen Teilen umgesetzt wird, okay, da kann der Gesetzgeber jetzt in den Vorgaben, die er macht, nicht wirklich eingreifen. Das ist ja auch ein Stückchen weit, welchen Kursanbieter suche ich aus? Ja, gucke ich jetzt, dass ich nur die günstigsten 3,90 € Online-Kurse buche für meine Praxisanleiter? Ja, gebe ich diese Fortbildung auch mal nicht ausgebildeten Praxisanleitern, die aber in Ausbildung als Mentoren arbeiten, mit? Ich glaube, das ist relativ wichtig, dass wir da berufspädagogisches Know-how in der Einrichtung haben. Oder
Absolut.
interne Fortbildung. Interne Fortbildung gehen ja auch.
Und genau das wollte ich sagen. Also gerade wenn du mit neuen Kollegen zusammen bist, du bist im Ist-Zustand, du holst den Menschen ab, aber gib ihm auch den Next Step. Also gib ihm gerne auch mit, hey, erstmal in kleinen Schritten, das liegt morgen an. Du siehst das anhand deines Aufgabenplans, den wir heute gemeinsam erarbeitet haben, da geht's hin. Und wenn es dann in Richtung Ende geht, also die Treppe ist dann quasi erklommen, dann gib ihm auch mit, wie geht's weiter? Also wie oft habe ich erlebt, ja, ich mache jetzt Verwaltung. Okay, wie lange machst du das schon? Ja, 10 Jahre. Wie oft in 10 Jahren hat sich eine Pflegefachkraft weiterbilden müssen? Stichwort Expertenstandard. Und wie oft hat sich eine Verwaltungskraft weiterbilden müssen? Müssen gar nicht. Und
Da
das
gibt
ist
es keine Pflicht, ne?
exaktement. Und das ist so verrückt, das ist super verrückt. Und darum überleg dir auch tatsächlich, was machst du damit? Was machst du mit Weiterbildung auch für Verwaltung? Und ich plädiere auch unbedingt für Weiterbildung für Finanzbuchhalter im Schwerpunkt Pflegeberufe. Weil in der Pflege ist es so viel anders, als wenn ich in der Industrie
Natürlich.
irgendwelche großen Projekte verkaufe, dann geht das alles oder großen Objekte verkaufe. Ist es aber so, dass ich in der Pflege einen Bewohner habe, dann habe ich noch ein Sozialamt, dann habe ich noch ein Pflegewohngeldamt, dann habe ich vielleicht noch einen Angehörigen, der irgendwie ein Stück weit Wohnung hat und daraus generiert er auch nochmal einen Gewinn, den er noch mit reingibt für die Heimkosten. Also dann die Pflegekasse, vielleicht ist er privat versichert, vielleicht ist er beihilfeberechtigt, da kommen noch ganz viele andere Dinge dazu nehmen. Unbedingt auch den Finanzbuchhalter immer wieder mit abholen. Also das ist so, so spannend, weil Weiterbildung wirklich das Nonplusultra ist. Ich gehe ja nicht in die Schule, bleibe in der ersten Klasse, bleib da 10 Jahre in der ersten Klasse und gehe. Also das ist ja Quatsch. Sondern es ist
Kannst du
ja
machen. Du weißt,
exakt.
warum der damalige Landesvater der CDU, der Herr Strauß, in der dritten Klasse schon rauchen durfte, weil er schon 18 war.
Oh.
Ich habe mich jetzt vielleicht bei unseren bayerischen Zuhörern etwas unbeliebt gemacht, aber das musste mal sein. Das.
Ja, ich hatte von einem Mentor, wo ich in einem Coaching war, sehr lange, der hat immer gesagt, wenn ein Mitarbeiter, der kommt, am ersten Tag arbeitet und so genauso noch am letzten Tag arbeitet, also sich in diesem Zeitraum nicht entwickelt, nicht entwickeln will oder wie auch immer, dann hat er jetzt auch keine Berufserfahrung von 10 Jahren, sondern hat 10 Jahre abgesessen.
Ja.
Es ist immer ein Stückchen weit Anpassung. Und man muss natürlich auch in so einem Unternehmen schauen. Das wird auch Konflikte hervorrufen, wenn quasi die Betreuung und die Pflege immer diese hohe Weiterbildungsbelastung haben. Und dann gucken sie auf die Verwaltung und die Verwaltung ist nicht in Fortbildung. Ja, so. Deswegen ist schon, also A, einmal die Entwicklung der Mitarbeiter zu gewährleisten, ein wichtiger Part. Aber es sorgt ja auch für Betriebsfrieden, darüber nachzudenken, dass man interne Schulungen etc. Es das heißt ja nicht, dass ich jetzt den gleichen sozusagen Weiterbildungsaufwand auch in der Verwaltung sozusagen aufbauen sollte.
Da habe ich
Du
ein
wunderbarer
Beispiel zu.
Christian. Und das ist, darf ich ganz kurz, Holger?
Ja.
Vielen lieben Dank. Und das ist unglaublich wichtig, auch im Punkto Onboarding. Auch die Basics zu beleuchten. Bitte, also versteht das nicht falsch. Wenn jemand viel Wissen mitbringt, ist es cool. Und wenn ich sage, okay, das kann ich skippen und ich merke, dass das funktioniert, ist das super. Aber bitte glaub nicht den Halo-Effekt. Oh wow, dieser Mensch ist ja schon ewig, macht er das ja. Dann muss er ja da sein. Dann sind wir nämlich genau bei deiner Fragestellung. Hat er sich 10 Jahre berufliche Erfahrung angeeignet oder hat er einfach tatsächlich 10 Jahre abgesessen?
Beispiel dazu die Gewichtung in der Pflege. Ein Auftraggeber von mir hatte vor 3 Jahren einen Katalog mit um die 250 Seiten Fortbildungsangebote für die Mitarbeiter. Und den habe ich mal sehr genau angeguckt. Es war natürlich Großteil Pflege, ein Großteil Betreuung, aber schon wesentlich kleiner. Für die Haustechnik gab es zwei. Für die Küche waren so 4 oder 5 Angebote für Küchenpersonal. Und für die Verwaltung, man siehe da, ja doch, es gab welche. Da war ich
Wow.
erstaunt, es war sogar mehr wie die Küche und andere Bereiche. Aber das
Wow,
ist alles
großartig.
aus deinem Fachbereich raus, Samuel. Diese spezielle Abrechnung zum Beispiel. Ne?
Per richtig gut,
Da war ich
richtig gut.
also angenehm überrascht. Aber ich weiß nicht, ob das wahrgenommen wurde. Und ich habe was Lustiges erlebt. Ich habe letztes Jahr Schulung machen müssen, Auflage der Heimaufsicht, Gewalt und Gewaltprävention. Jeden Mitarbeiter im Haus, einschließlich Küche, Reinigungskraft und Verwaltung.
Ja,
Und
gut,
dann,
war
ich
genau
weiß gar
richtig.
nicht, was ich hier soll. Ich sitze doch nur im Büro.
Ja, das ist super spannend. Auch da den Spezifika, wenn ich zum Beispiel Menschen, die dann bei mir arbeiten in der Verwaltung, auch diese Möglichkeiten mit zu präsentieren, das ist super wichtig. Also wenn die ältere Dame kommt und sie möchte ihre 5 € vom Verwahrgeld haben, und sie sitzt dann da, dann ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite habe ich dann einen Menschen vor mir, wo ich denke, okay, ich verstehe, dass dieser Mensch auch gerne seine 5 € haben will. Warum kann ich ihm nicht einfach 50 € geben? Dann habe ich meine Ruhe. Der Mensch kommt ja aus einem anderen Beweggrund zu mir. Es geht ihm ja gar nicht um die 5 €. primär, es geht ihm primär darum, dass er zu mir kommt und mir ein bisschen was erzählen kann, ob das Marmeladenbrot heute gut geschmeckt hat oder dass Onkel Willi die Nacht wieder so laut geschnarcht hat. Also das ist ja spannend. Das möchte ich ja gerne den anderen mitteilen. Und dann auch immer die Weiche zu stellen und zu sagen, hey, super in Ordnung, Frau X oder Herr, brauchen Sie diese 5 € tatsächlich? Dann zahle ich Ihnen die gerne aus, überhaupt gar kein Problem. Aber es ist tatsächlich gerade so, dass ich erst meine Arbeit weiter frönen darf. Ich glaube, in nicht mehr ganz 14 Tagen haben wir Sommerfest. Und dann freue ich mich richtig, mit Ihnen schönen Kaffee zu trinken. Dann nehme ich mir die Zeit für Sie. Ist das okay? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch gerade, wir haben ganz viele besondere Nuancen. Und wenn wir Menschen zum Beispiel, die Büromanagement als Ausbildung hatten, zu uns bringen, die haben ganz oft andere Erwartungshaltung. Auch
Ja.
da den Menschen in seinen Erwartungshaltungen schon in dem Vorstellungsgespräch abzuholen. Denn das passiert manchmal nicht. Ich habe das auch das ein oder andere Mal schon miterlebt, wo man gesagt hat, naja gut, das wird schon werden. Gerade die Pflege ist nichts für jedermann. Also ich meine das nicht bösartig. Jeder kann auch alles lernen. Aber wir haben da einfach auch einen hohen emotionalen Anteil und wir haben da halt wirklich mit Menschen zu tun, die auch schutzbefohlen sind. Und Gewaltprävention kenne ich auch. Wenn dann gesagt wird, der Betreuer sagt, nein, Sie können leider nicht das volle Geld haben, Sie dürfen nur 50 € haben, weil ich noch Schulden habe gegenüber Dritten, die müssen noch bezahlt werden. Und dann kann auch mal so ein 86-jähriger Mann dann tatsächlich in der Verwaltung ausrasten. Das kann passieren.
Ja klar, ja klar. So, ich würde sagen, haben wir schon fast eine Stunde voll. Lass uns,
Wow.
ja, lass uns die Folge zum Thema vielleicht erstmal Überblick Onboarding zumachen und lass uns einfach schauen, ob wir vielleicht zu dem Thema Onboarding oder vielleicht auch noch weiterführendes ein bisschen mehr in die Verwaltungsrichtung auch reinschauen zu können. Vielleicht noch mal einen Termin irgendwie im Mai oder so finden. Samuel, wir werden ja über den Bildungsträger, den ich gegründet habe, gerade bei dem Thema Verwaltungsfortbildung ansetzen und dort das ein oder andere Produkt auch entwickeln. Wir sind da gerade ja in Gesprächen. Das war dann, müssen wir mal schauen, wie das terminlich passt. Dann Ende des Jahres, zweites Halbjahr, die ersten Termine auch anbieten. Und bis dahin können wir ja über den Podcast vielleicht noch die ein oder andere Thematik, die auch immer wieder auftaucht, besprechen.
Von Herzen gerne.
Genau, für euch, wenn euch der Podcast, also der Podcast Azubi-Tuner war das, ne?
Exaktement, richtig,
Ja,
absolut, richtig
genau,
geile Berufsausbildung.
den packen wir in die Shownotes. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, wenn ihr Praxisanleiter seid oder Mentor, ich geh jetzt einfach mal davon aus, ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen von dem Podcast hab ich gehört. Ein paar Folgen habe ich gehört, die haben mir sehr, sehr gut gefallen.
Vielen Dank.
Und ja, gern. Ich packe sie in die Shownotes, dann könnt ihr einfach mal mit rüberspringen und euch die Folgen anschauen oder anhören im besten Fall. Ja, ihr seid auch auf Spotify, Apple
Exakt, Amazon,
Podcast.
ja, Apple,
Genau.
genau. Und seit Anfang diesen Jahres, ich glaube seit der 17. Folge jetzt auch als Videopodcast.
Perfekt. Sehr gut. Mega, mega. Also genau, springt dann mal rüber zum Samuel, zum Azubi-Tuner-Podcast und ja, bewertet da auch fleißig, genauso wie ihr bei uns fleißig bewertet. Und schreibt uns mal bitte in die Kommentare, entweder bei Spotify oder bei YouTube, was sind denn bei euch die größten Problematiken im Thema Onboarding? Ja, weil das können wir natürlich super gern mal zusammentragen und dafür eine eigene Podcast-Folge machen, wenn ihr uns einfach sagt, okay, was von den Sachen, die wir jetzt bisher noch nicht benannt haben, tritt denn bei euch so auf? Und dann können wir uns darüber mal Gedanken machen und können uns darüber unterhalten. Wir würden uns natürlich immer freuen, wenn wir da ein bisschen Interaktivität mit reinbekommen, euch abholen können. Und in dem Sinne, Samuel, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Holger, wie immer, vielen Dank für deine Zeit. Und
Auch.
dann
Es war mir
hören
ein
wir
Fest.
uns,
Dankeschön.
hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Bis dahin, bye bye.
Ciao.
Ciao.